Ja, guten Morgen. Was war denn gestern Abend los in Deutschland? Weiß das jemand? Okay, die meisten wissen es. Deutschland hat in der 94. halben Minute noch das entscheidende Tor geschossen. Und ganz Deutschland war, glaube ich, am Jubeln. Frage ist, jubeln wir auch, dass wir in den Gottesdienst kommen? Jubeln wir, dass wir Christen sind, dass wir Jesus kennen? Sind wir auch so begeistert? Die sind jetzt begeistert, dass sie eine Runde weiter sind oder zumindest vermutlich eine Runde weiter sind. Sie müssen ja noch ein Spiel spielen, aber das sind ja eigentlich nur Randerscheinungen, oder? Bei aller Fußballbegeisterung wird es am Ende nicht den Unterschied machen in unserem Leben. Was wirklich Unterschied macht, ist, ob Jesus in meinem Leben ist oder nicht. Das wird das Entscheidende sein. Und die Frage ist, wenn er da ist, wenn er in unserem Herzen ist, sind wir dann auch so begeistert davon? Sind wir begeistert, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen? Und ich denke auch gerade in die Mission, die mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Ich selber war 1985 das erste Mal in der Aussendungsphase und 7 Jahre unterwegs, auch im muslimischen Land Pakistan. Und ich weiß, wie das ist, in einem muslimischen Land zu leben und zu arbeiten als Christ. Und das ist nicht einfach. Und ich glaube, dass die Arbeit, die Juri und Lydia machen werden, entscheidend davon geprägt sein wird, inwieweit wir als Gemeinde, wir Christen, sie unterstützen im Gebet und Anteil nehmen an dem, was sie tun. Das wird entscheidend sein. Ob sie da draußen bestehen, ob sie die Arbeit unter dem Segen Gottes tun können oder nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde da auch wirklich hinterstehen und auch das mittragen, weil das ist entscheidend auch für ihren Dienst draußen. Das hat mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Kindermissionar war, der war mal unterwegs in einem Land und der kam in ein Dorf und fragte ein Kind, hast du schon mal was von Jesus gehört? Das Kind guckte den Mann an und sagte, nee, vielleicht wohnt er im nächsten Dorf. Und ich glaube, da sieht man ein Stück weit, kann man drüber schmunzeln, aber auch die Not. Wir wollen weitermachen im Johannesevangelium. Ist ja schon ein bisschen länger zurück, wo wir angefangen haben. Und ich möchte jetzt weiter fortführen, Johannesevangelium Kapitel 1. Schlagen wir auf und ich möchte heute betrachten die Verse 9 bis 14. Aber um den Zusammenhang nochmal herzustellen, würde ich gerne von Vers 1 lesen bis Vers 14. Johannes Evangelium, Kapitel 1, 1 bis 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Lass uns nochmal beten. Vater, wir stehen vor deinem Wort und staunen über dein Wort. Herr, da steckt so viel drin und wir und ich verstehe so wenig davon. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns und mir hilfst, dein Wort zu entfalten. Herr, wir brauchen dich dazu, wir brauchen deine Offenbarung. Wir brauchen dich selbst, Herr, der das Wort Gottes groß macht, dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit, dass wir sehend werden. wie wir immer wieder lernen, auch zu staunen über deine Größe. Wollen dich jetzt bitten um deinen Segen, Herr, dass du uns hilfst zu verstehen. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Was ist das Generalthema des Johannesevangeliums? Um nochmal so ein bisschen aufzufrischen unsere Gedanken. Johannes lässt uns da nicht im Ungewissen. Was ist der Schlüsselvers des Johannesevangeliums? Wir sind ja eine bibeltreue Gemeinde und lernen fleißig Bibelverse auswendig. Weiß jemand noch, wo der steht? Der wichtigste Vers im Johannesevangelium ist nicht Johannes 3,16, so wichtig der ist, auch nicht Johannes 14,6, sondern 20, Vers 31. Was steht da? Jetzt wird es schwierig. Ihr müsst es nicht Wort für Wort kennen, aber sinngemäß, da steht drin, dass ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass ihr in seinem Namen, an seinen Namen glaubt und darin Leben habt. Ich habe es jetzt so ein bisschen vereinfacht, aber gesagt, aber das Entscheidende ist einmal, dass die Leser oder die Hörer damals verstehen, wer Jesus ist, nämlich der Sohn Gottes, Gott Mensch geworden, mit einem Auftrag. Und dass daraus, wenn ein Mensch das erkennt und glaubt, er was bekommt? Leben. Leben. Darum geht's. Aber jetzt sagst du, ja, ich lebe doch. Ich lebe doch. Aber hier geht es nicht nur um das physische Leben, sondern hier geht es um ewiges Leben. Eine andere Qualität von Leben, die die Welt nicht kennt, die du nicht kanntest, die ich auch nicht kannte, bevor ich gläubig wurde. Es ist neues Leben. Eine andere Qualität von Leben, von der die Bibel spricht. Und das ist verknüpft mit dem Vertrauen, mit dem Glauben an Jesus Christus. Wer er ist und was er für uns getan hat. Daran ist alles, hängt alles ab. Und deswegen ist das Johannesevangelium das Evangelium, was uns Jesus zeigt als der Sohn Gottes, der aus der Ewigkeit kam in unsere Welt. Und wir haben gesehen in den ersten Versen, deswegen habe ich die nochmal gelesen, wie wird uns Jesus da vorgestellt, gleich im ersten Vers, als das Wort. Das Wort. Was ist ein Wort? Es entsteht Kommunikation durch Worte. Wir lernen einander kennen. Wir treten in Verbindung. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Bild eigentlich. Gott tritt in Verbindung mit uns Menschen, mit seiner Schöpfung. Durch Jesus. Hebräer 1 haben wir da gesagt, da heißt es in Vers 1 und 2, dass Gott auf vielerlei Weise zu uns Menschen geredet hat. Über die Jahrtausende hinweg, im Alten Testament, durch die Propheten. Aber zuletzt hat er gesprochen durch wen? Seinen Sohn. Jesus ist das letzte Wort Gottes an uns Menschen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Er hat in Jesus alles getan. Also, Jesus das Wort Gottes. Er wird uns aber auch vorgestellt, in Vers 4 zum Beispiel, als das Leben. Und da haben wir unseren Vers hier an unserer Wand, in Johannes 14, Vers 6, wo es heißt, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Und hiermit ist nicht nur das physische Leben gemeint, es spricht mich in dem Text auch davon, dass er der Schöpfer ist, dass alles durch ihn geschaffen wurde. Also wir leben, weil er uns geschaffen hat. Er ist der Schöpfer und der Erhalter des Lebens. Aber hier ist nicht nur das Leben gemeint, das physische Leben, sondern er ist auch derjenige, der ewiges Leben, neues Leben geben kann, wovon wir gerade gesprochen haben. Und darum geht's. Dafür ist er in diese Welt gekommen, dass wir neues Leben bekommen, von neuem geboren werden. Und der dritte Begriff, der hier geprägt wird, ist was? Das Licht. Also das Wort, das Leben und das Licht. Und Licht und Leben stehen sehr eng miteinander verknüpft. Ja, durch Licht entsteht Leben. Und Jesus ist das Licht. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus was? Ihr seid das Licht der Welt, aber da sagte er, ich bin das Licht der Welt. Ich bin. Eins von diesen sieben Ich bin's. Ich bin das Licht der Welt. Und davon werden wir nachher noch ein bisschen näher betrachten in Versen 9 bis 14, was das jetzt beinhaltet. Und dann haben wir festgestellt in Vers 6, das war, glaube ich, die letzte Predigt, die ich gehalten habe, mitten rein in diese Offenbarung des Herrn Jesus, wer er ist, nämlich das Wort, das Licht und Leben, steht da plötzlich, und es war ein Mensch. Und wir haben gesagt, das passt eigentlich gar nicht so richtig rein da. Warum jetzt in dieser großen Offenbarung des Herrn Jesus, es war ein Mensch mit Namen Johannes. Und wir haben festgestellt und gesagt, das passt sehr gut hinein, weil das Mittel, das Gott benutzt, um Menschen diese herrliche Wahrheit zu vermitteln, ist der Mensch. Juri, Lydia, du, ich. Gott benutzt sozusagen als Werkzeug, um diese herrliche Wahrheit zu transportieren zu den Menschen, durch Menschen. Da fragen wir uns natürlich, warum denn das? Hätte er nicht was Besseres wählen können? Vielleicht ein Esel? Ne? Hat er auch schon benutzt? Weil wir fühlen uns alle ziemlich überfordert. Ne? Wenn ich jetzt Juri fragen würde nach Kasachstan, dann würde er mit sehr viel Respekt sagen, also nur durch Gottes Gnade. Ich kann da gar nichts bewirken. Sei denn, Gott ist mit mir. Gott wird durch mich. Jesus wird durch mich. Er wird sichtbar. Ansonsten gehe ich unter. Und so fühlen wir uns auch. Aber Gott hat es so gewollt, dass er einen Menschen mit dem Namen Johannes, und da kannst du deinen Namen einsetzen, dass dieser Zeugnis gibt von dem Licht, von dem wahren Licht. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das ist Mission, das ist unser Auftrag. Und Gott hat diesen Mann erwählt als den letzten der Propheten, und der wird in Matthäus 11 als einer der größten benannt. Größe nicht, weil er besonders klug war oder besonders Fähigkeiten hatte, sondern weil er der Letzte war und der praktisch vor Jesus und das auch miterlebte, was er prophetisch sozusagen schon viele Jahrtausende vorher gesagt worden ist. Er war derjenige, der das sehen konnte. Jesus, die Erfüllung aller Prophetien im Alten Testament. Und heute wollen wir uns die Verse 9, und das war jetzt so ein kleiner Rückblick, jetzt wollen wir uns die Verse 9 bis 14 etwas genauer anschauen. Und wir kommen jetzt hier eigentlich in unserem Text zu der alles entscheidenden Frage. Worum eigentlich das ganze Wort Gottes sich dreht, das Kommen Jesu dreht, das Evangelium sich dreht. Und die Frage, die hier aus dem Text herausspringt, ist, wie werde ich ein Kind Gottes? Das ist die alles entscheidende Frage. Wie werde ich ein Kind Gottes? Und vielleicht magst du jetzt sagen, naja, das habe ich mal vor 30, 40, vor 15, vor 10 Jahren entschieden. Ich bin ja ein Kind Gottes. Dann kannst du dir vielleicht dich fragen, bin ich Kind Gottes? Und das tut gut, dass wir das ab und zu mal an uns heranlassen, obwohl wir vielleicht schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind. Paulus sagt das im Korintherbrief, prüft selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Also der Text hat uns allen etwas zu sagen, ob du schon im Glauben bist oder noch davor stehst, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Es ist immer gut, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wie werde ich Kind Gottes oder bin ich Kind Gottes? Und die Antwort finden wir in unserem Text. Und was uns ganz klar sein sollte, was wir auch in diesem Text sehr schnell feststellen, ist, dass du und ich, wir werden nie von selbst drauf kommen, wie man ein Kind Gottes wird. Denn der Text ist voll von, wenn ihr die menschliche Reaktion seht, von dem Kommen Jesu. Er kommt in sein Eigentum, er kommt in seine Schöpfung. Und da heißt es immer wieder danach, wie haben wir reagiert, du und ich? Und die Welt vor uns, die Menschen vor uns, sie erkannten ihn nicht. Von selbst kommen wir da nicht drauf. Es hat Gründe. Und die Gründe werden wir uns anschauen. Also wir brauchen, und der Begriff kommt hier auch im Text vor, Erleuchtung. Nicht Buddha, das bedeutet nicht Erleuchtung, sondern Offenbarung. Wir brauchen eine göttliche Offenbarung, um das zu erkennen, warum Jesus in die Welt kam, wer er ist warum er gestorben ist und was das mit meinem Leben zu tun hat. Da brauchen wir die Offenbarung Gottes. Und das wird uns in unserem Text sehr, sehr deutlich dargestellt. Und ich möchte in drei Phasen das betrachten. Ich werde versuchen, es wird ja übersetzt da oben, ich soll bremsen. Also ich setze Pausen ein, ganz bewusst. Nicht, weil ich nicht gerne viel rede, aber damit die da oben mitkommen. Aber in drei Punkten wollen wir diese Offenbarung anwenden. Wir brauchen die Offenbarung Gottes in Bezug auf Christus Jesus. Wer er ist. Das zweite ist, wir brauchen Offenbarung in Bezug auf die Verlorenheit des Menschen. Meine Verlorenheit. Und das dritte ist, wir brauchen Offenbarung in Bezug auf die Rettung meines Lebens, die Rettung des Menschen. Und der vierte Punkt ist jetzt nicht die Offenbarung, aber was passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt? Was verändert sich? Das finden wir auch in unserem Text. Resultat, das Ergebnis eines Menschen, der sein Leben Jesus anvertraut, da passiert etwas in seinem Leben. Da verändert sich etwas. Und was das ist, das werden wir am Ende unseres Textes sehen. Lass uns diese drei Punkte erstmal betrachten. Wir brauchen Offenbarung in Bezug auf Jesus Christus. Und das finden wir in Verse 9 bis 11. Da heißt es, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was wird hier von Jesus als das wahre Licht gesagt? Das Erste, was uns auffällt, ist in Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Heißt das, dass jeder Mensch gerettet wird oder erleuchtet ist schon? Inwiefern sind wir Menschen erleuchtet? Das ist die spannende Frage. Interessant ist übrigens auch, dass hier Johannes, ungefähr 90 nach Christus, auch sagt, jeden Menschen, wir müssen immer bedenken, es ging hier erstmal um das Volk Israel. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte, wie viel Zeit es gebraucht hat, dass die Apostel verstanden haben, dass das Evangelium nicht nur für das Volk Israel war, sondern für alle Menschen. Und hier in unserem Text heißt es, für jeden Menschen ist er gekommen. Auch interessant, aber nur daran, ich kann jetzt da nicht näher drauf eingehen. Aber inwiefern ist jeder Mensch ein Stück weit erleuchtet? Wir haben ja gesagt, der Mensch ist selbst nicht fähig zu erkennen. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass Gott sich in der Schöpfung offenbart hat. In Römer 1 haben wir auch schon betrachtet, als ich mal den Römerbrief gepredigt habe. Römer 1, Vers 18 bis 21. Da sagt Paulus Folgendes, in Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit, also da ist schon ein Stück Erkenntnis da über Wahrheit, und das meine ich mit erleuchtet, durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Ja? Also der Mensch, wenn er nachdenkt, und das ist das Problem, er denkt nicht nach, kann erkennen, dass in der Schöpfung es einen Gott geben muss. Und die Menschen staunen heute noch, wenn sie so detailliert in den menschlichen Körper fallen, die DNA und all diese Dinge. Wisst ihr, dass wenn wir unsere Gehirnzellen, davon gibt es bei einigen mehr, bei anderen weniger, nein, bei mir weniger, wenn wir die aneinander reihen würden, wisst ihr, wie lang unser Kabel sein würde? 100.000 Kilometer. Nur die Gehirnzellen, wenn man die alle aneinander reiht. Das ist Wahnsinn. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt so viele andere. Aber wenn es hier heißt, das hat Gott sich offenbar gemacht, denn sein unsichtbares Wesen, Vers 20, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Der Mensch will aber nicht nachdenken. Ja? Er nimmt lieber einen Ersatz, zum Beispiel die Evolution. Und dann heißt es weiter, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. um ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Das kann man richtig gut sehen. Ne? Aber so waren wir auch. So waren wir auch. Also, der Mensch hat die Möglichkeit, Gott zu erkennen, aber er will es nicht. Und Gott gibt sie dahin, heißt es dann weiter in Römer 1. Und sie verfallen in einen Wahn. Also ich glaube, dass hier so ein bisschen in diese Richtung geht, dass Jesus als das wahre Licht jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Aber der Mensch will nicht. Was wird hier noch in unserem Text über Jesus gesagt, in Bezug auf die Offenbarung Jesu, in Bezug auf Jesus Christus? Es heißt hier, dass er in die Welt kam. Ich staune heute noch. Ich habe da schon so oft drüber nachgedacht und auch gehört und immer wieder in Gedanken bewegt. Aber so richtig verstehen tue ich das auch nicht. Bis heute nicht. Dass Gott, der alles geschaffen hat, Mensch wird. Das ist für mich zu groß. Es ist auch die Einzigartigkeit dieser Botschaft, die damit verknüpft ist, dass Gott Initiative ergriffen hat. Er ging auf die Suche nach uns Menschen. Alle anderen Religionen, Moslems, Hindus, du kannst jede Religion der Welt nehmen. Das ist immer ein Bestreben des Menschen zu ihrem Gott, wie immer der aussehen mag. Das Evangelium und die Botschaft der Bibel ist einzigartig. Weil Gott die Initiative ergriffen hat, er kam in unsere Welt. Das ist für mich zu groß. Tut mir leid. Ich kann es nicht verstehen. Und doch ist es wahr. Und wir können darüber staunen. Gott wurde Mensch. Er ist aber auch nicht nur in die Welt gekommen, sondern er ist der Schöpfer, wird uns hier berichtet in unserem Text. Er ist der Schöpfer. Apostelgeschichte 17, 28, da sagt Paulus zu den im Areopag bei seiner berühmten Predigt: In ihm leben wir und weben wir, in ihm sind wir. Er hat uns nicht nur geschaffen, sondern er hält auch unser Leben. Er hält alles zusammen. Wenn Jesus seine Vollmacht, seine Schöpferkraft zurückziehen würde, würde alles sich auflösen. Er erhält das Leben. In ihm sind wir, ob wir es glauben oder nicht. Ob du das annehmen kannst oder nicht, es ist wahr. Wenn Jesus sein Schöpferwort, seine Kraft zurückzieht, dann zerfällt alles. Er musste sogar die Nägeln, die Kraft geben, ihn zu tragen am Kreuz. Das ist zu groß, zu gewaltig, zu herrlich. Und dann heißt es hier weiter, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was ist hier mit Eigentum gemeint? Eigentlich gehört ihm ja alles, aber hier wird das nochmal extra betont. Er hat ja die Welt geschaffen, er hat den Menschen geschaffen und er kommt in diese Welt. Die Welt ist sein Eigentum, aber warum wird das hier nochmal betont? Was war denn das Spezielle an seinem Kommen? Wo ist er denn hingekommen? Da war ich gerade. In Israel. Er kam in sein Eigentum, zu seinem Volk, das so viel erlebt hatte mit Gott. Über Jahrtausende hinweg. Und das heißt immer, und Christus war mit ihnen, der Fels, von dem sie tranken. Christus, der Fels. Christus ist schon im Alten Testament immer wieder offenbart. In den verschiedenen Ereignissen. Und da heißt es hier, er kommt zu seinem eigenen Volk. Und was machen die? Sie nehmen ihn nicht an. Wisst ihr, von wem er die meiste Not hatte oder wo er die meiste Verfolgung erlebte, die ihn am Ende ja auch zum Kreuz brachten. Wer war denn das? Das waren die Religiösen seiner Zeit, sein Volk, die Religiösen. Das war nicht das Pöbel, sondern es waren die, die all das kannten aus der Tora, aus dem Alten Testament. Die glaubten an Gott, die hatten eine Ehrfurcht vor Gott, die lebten mit Gott in ihren Augen. Und das waren die Leute, die Jesus ablehnten. Also hier haben wir einen Einblick auf das Wesen des Herrn Jesus Christus. Und mit unseren eigenen Augen, mit unserem eigenen Verstand würden wir das nie verstehen. Nee. Deswegen brauchen wir Offenbarung. Wir brauchen Erleuchtung, dass wir das verstehen. Sein Volk lehnte ihn ab. Kommen wir zum zweiten Punkt. Worin brauchen wir noch Offenbarung? In Bezug auf die Verlorenheit des Menschen. Und das haben wir jetzt hier auch schon gesehen. Wisst ihr, was im 1. Mose 5, Vers 3 steht? Das ist kurz nach dem Sündenfall. Bei der Schöpfung heißt es, und Gott schuf den Menschen, wie schuf er ihn? Nach seinem Bilde. Mann und Frau. Wisst ihr, was in 1. Buch Mose 5, Vers 3 steht? Wollen wir da mal nachschauen? Das ist ein wichtiger Vers, weil der zeigt die Problematik an. Ganz plastisch. Da heißt es hier nämlich, und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte. Und jetzt geht der nächste Satz, wie geht es da weiter? Ihm selbst gleich. Nach wessen Bild? Nach seinem Bild. Wessen Bild? Adams Bild. Nicht mehr im Ebenbild Gottes, sondern im Bild des Menschen. Und er nannte ihn Seth. Da haben wir das Problem. Alles ist durch ihn geschaffen worden, wir sind geschaffen worden, aber wir erkannten ihn nicht. Warum? Wird uns erklärt in Johannes Kapitel 3, Vers 19. Wohlgemerkt, davor laufen die Verse 16, 17, wo es um diese herrliche Wahrheit geht in Bezug auf das Evangelium. Und dann heißt es in Vers 19 aber, und die meisten lesen gar nicht so weit, aber die sind wichtig. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Da sind wir wieder bei unserem Thema. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten was? Die Finsternis mehr als das Licht. Das ist unser Problem. Und daraus entstehen Konsequenzen, denn ihre Werke waren böse. Das ist unser Problem. Das ist das Problem der Menschheit. Das Licht kommt in die Welt, ist offenbart, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Weil ihre Werke, ihre Taten böse sind. Und das beginnt schon im Kleinstkindalter. Du brauchst ein Kind nicht beizubringen, Nein zu sagen zu Mama und Papa, oder? Oder ungehorsam zu sein, anfangen, andere Kinder weh zu tun, Spielsachen wegzunehmen, das wissen die alles von alleine. Das brauchen wir ihnen nicht beibringen. Ja? Wir sind mit dem Problem geboren. Das Böse steckt in uns allen drin. Und die Spitze dieser Ablehnung eigentlich, dass wir das Licht nicht wollen, wird demonstriert durch sein eigenes Volk. Das ist so die Spitze des Eisbergs. Dass seine eigenen Leute, die all das erlebt haben, nicht die Heiden, sondern sein eigenes Volk, die mit Gott lebten, die mit Gott unterwegs waren, die so viel Wunder erlebt haben, so eine wunderbare Geschichte, Historie haben. Die Spitze des Eisbergs ist, dass die Leute ihn auch ablehnen. Und es heißt in Lukas Kapitel 12, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Und dieses Volk wurde viel gegeben. Und deswegen ist der Preis oder auch die Verantwortung umso höher gewesen. Aber sein Volk lehnte ihn ab. In 1. Petrus 1, Vers 8, da wird von dem Stein des Anstoßes gesprochen. Jesus ist wie ein Stein des Anstoßes. Zum einen kann er uns anstoßen zum Guten, dass er zum Eckstein wird für unser Leben. Aber, da steht auch, er kann auch zum Stein des Ärgernisses werden. Auch das sehen wir im Volk. Wenn ihr mal bedenkt, der Dienst des Herrn Jesus war ungefähr 3, 3,5 Jahre. Am Ende, als er am Kreuz hing, wie viele sind da wirklich mit ihm unterwegs gewesen nach 3,5 Jahren Dienst? Jerusalem zu der Zeit waren ungefähr 20.000 Einwohner. Nur Jerusalem. Wie viel denkt ihr? Irgendjemand? Eine Vermutung? Genau kann ich es euch auch nicht sagen. Also man kann nichts Falsches sagen. 100, 120, wo kommt die Zahl her? Die waren im Obergemach, 120, warteten auf die Verheißung des Geistes mit den Jüngern zusammen. Dann haben wir nochmal einen Hinweis in Korinther von 500, die ihn sahen, ne, nach der Auferstehung. Also man kann vielleicht rechnen, wenn wir großzügig sind, so um die 600 vielleicht Nachfolger. Ist das eine Menge? Er verschwindet. Gering die Anzahl. Also wir sehen, und in Matthäus 11 könnt ihr nachlesen, da wo Jesus die meisten Wunder getan hat, haben die Menschen was geglaubt? Haben sie nicht geglaubt. Und so ist das Herz des Menschen, so ist unser Herz, so ist mein Herz. Wir sind verloren und dazu brauchen wir Offenbarung, dass wir das erkennen. Und das wird uns in unserem Text hier sehr, sehr praktisch vorgestellt. Er kam in sein Eigentum, sie nahmen ihn nicht an. Er kam in die Welt ist durch ihn erworben, sie erkannten ihn nicht. Das ist der Zustand unseres Herzens. Wir erkennen ihn nicht. Und deswegen brauchen wir was? Offenbarung. Wir brauchen Licht, damit wir das erkennen. Auch das ist entscheidend wichtig, wenn wir uns die generelle Frage stellen, wie werde ich ein Kind Gottes? Entscheidend wird das davon geprägt sein, hast du erkannt, dass du verloren bist? Denn nur ein Verlorener sucht einen Retter. Geh mal auf die Straße und sprich mal heute Leute von Jesus auf Jesus an. Als der Retter. Warum sind sie so ablehnend? Weil sie keine Rettung wollen. Sie sehen auch gar nicht die Notwendigkeit einer Rettung. Mir geht's gut. Wozu brauche ich einen Gott? Die sehen Gott so als die Krücke an. Also du brauchst den, ne, weil du dein Leben nicht in die Reihe kriegst. Mir geht's gut. Geh nach Afrika, wo die Menschen sehr einfach leben, in großer Not. Du sprichst da von Jesus. Ich habe Veranstaltungen erlebt in Afrika, wo wir Hunderte haben, die sich niedergekniet haben, um Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Wirst du das hier in Hannover erleben? Wäre schön, aber glaube er nicht. Ja, da sehen wir, das Herz des Menschen ist hart. Es ist böse von Jugend an. Jeremia 17, 19 heißt es, dass unser Herz böse ist. Jetzt kommen wir zur dritten. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter ausführen, den zweiten Punkt. Da können wir uns alle ziemlich gut mit identifizieren. Was war der dritte Punkt? Wir brauchen Offenbarung in Bezug auf die Rettung des Menschen. Das wird uns jetzt im Vers 12 berichtet. Da heißt es allen aber, und wie wunderbar ist das in der Bibel, wenn immer ihr das Wort aber seht, da solltet ihr aufhorchen. Weil da kommt jetzt etwas wirklich Wichtiges, da gibt es eine Wendung in dem Ereignis. Wenn wir jetzt hier stoppen würden bei Vers 11, dann müssten wir sagen, wir haben keine Hoffnung, es gibt keine Hoffnung. Aber da steht jetzt aber oder allen aber. Und da sollen wir aufhorchen. Es gibt doch einen Ausweg und der heißt hier, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Den Vers, hoffe ich, haben wir alle auswendig gelernt und kennen wir alle. Aber was ist damit wirklich gemeint? Alle aber, die ihn aufnahmen. Und ich glaube, dieses Aufnehmen, viele Theologen sagen, dass dieses Aufnehmen und Glauben identisch ist. Aber ich denke, es sind zwei Phasen. Die erste Phase ist, ihn willkommen heißen. Die Tür öffnen. Die ihn aufnahmen, einladen, willkommen heißen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist, wie es hier heißt, die an seinen Namen glauben. Und dieser Name ist enorm wichtig. Der spricht von Identität, wer er ist. Nicht nur, ich nehme Jesus an. Wisst ihr, das sagen viele Leute, die auch anders gepolt sind, sage ich mal. Die Zeugen Jehovas sprechen zum Beispiel auch von Jesus. Die haben wir wahrscheinlich in der Ukraine auch relativ viel. Kasachstan weiß ich nicht, aber die sind überall unterwegs. Die sprechen auch von Jesus, aber die meinen ganz anderen. Es geht also darum, wer dieser Jesus ist. Nicht nur, dass wir den Namen insofern annehmen, sondern wer er ist und was er getan hat. Das ist das Entscheidende. Und das ist das Kriterium, um neues Leben zu empfangen. Ganz kurz gesagt, das Evangelium, was ist das? Was ist das Evangelium? Da gibt es einen Vers, der das am besten erklärt, in ganz kurzer Form. 1. Korinther 15, Vers 3. Da sagt Paulus im Korintherbrief Folgendes. Denn ich habe euch alle zuerst das überliefert, jetzt sagt er, was er überliefert, was ich auch empfangen habe. Jetzt geht es um das Evangelium. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist der erste Schritt. Nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist, Kreuzigung, und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Das ist das Evangelium. Das muss der Mensch wissen. Das ist mit diesem Namen verknüpft. Das heißt, er braucht das Evangelium. Und dann, wenn man das glaubt, und davon hat Charles Reichenbach auch letzten Sonntag, glaube ich, gepredigt morgens über den Vers in Johannes 5, Vers 24, der sehr wichtig ist, den wir alle auswendig lernen sollten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, das ist der erste Schritt, und deswegen gehen Juri und Lydia dahin, deswegen sollen wir in die Welt gehen, damit die Menschen hören das Evangelium. Da fängt es an. Ja, wer das Mensch Wort hört, das Evangelium hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Nicht, der wird bekommen, ganz wichtig, der hat ewiges Leben. In dem Moment, wo du oder ich oder ein Mensch auf der Straße Jesus in sein Leben aufnimmt, von neuem geboren wird, hat er ewiges Leben und kommt nicht mehr ins Gericht, sondern ist vom Tod zu was? Zum Leben hinübergegangen. Ist das nicht wunderbar? Was für eine Botschaft. Aber es gibt hier noch einen Zusatz, wenn wir nochmal zurückgehen. Ich versuche wirklich Viertel nach Schluss zu machen. Wenn wir nochmal zurückgehen, ist es ganz wichtig. Johannes 1, Vers 12, es geht ja da noch weiter. Er macht das jetzt nochmal dingfest sozusagen. Und jetzt, deswegen sage ich immer Offenbarung. Da heißt es nämlich weiter in Vers 13, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern, und das ist das alles Entscheidende, aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren sind. Deswegen spreche ich von Offenbarung. Weil wir können das nicht entscheiden. Du kannst es auch nicht für jemand anderes entscheiden. Ich habe heute Morgen etwas gehört, wo jemand gesagt hat, ja, wenn ich dir das jetzt sage, dann bist du Christ. Oh. Fatal. Aus Gott geboren, heißt es hier. Aus Gott geboren. Deswegen brauchen wir Offenbarung, weil wir kommen da nicht drauf. Wir können es auch nicht selber machen. Das ist aus dem Blut. Wir können es nicht vererben. Ich kann es meinen Kindern nicht vererben. So gerne ich das tun würde, aber ich kann es nicht. Und dann heißt es hier, Willen des Fleisches. Wozu ist unser Fleisch gut? Fleisch spricht von der Sünde in der Bibel. Ne? Fleisch wieder den Geist, Geist wieder das Fleisch. Was kommt aus unserem Herzen? Gutes? Böse Gedanken, Mord, Unzucht und all die Dinge, Liste voll von Sünden. Können wir das entscheiden, von neuem geboren zu werden? Noch aus dem Willen des Mannes? Wir können es nicht. Das will uns klar machen. Diese drei Begriffe wollen uns klar machen. Du kannst es nicht selber entscheiden. Du kannst es nicht selber machen. Jetzt wirst du sagen, ja, aber ich muss mich doch entscheiden. Ja, klar. Es braucht deinen Willen. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor in dem Ganzen. Darum kommt es. Sondern es ist Gott, der die Initiative macht. Der Gott, der es wirkt und uns dahin führt, dass wir entscheiden und dass wir uns für Jesus öffnen. Das muss er tun. Das können wir nicht. Luther hat mal gesagt, du kannst das Evangelium nur bis zum Ohr des Hörers führen, weiter nicht. Bis zum Ohr des Hörers, auch zu den Kindern. Nur bis zum Ohr. Wie es dann weitergeht und wie es wirkt im Herzen, das ist etwas, was Gott tut. Nicht, was wir tun. Das ist das Entscheidende. Nikodemus, hat der es begriffen? Einer der Religiösen, Kapitel 3. Jesus sagt, du musst von neuem geboren. Wovon hat er gesprochen? Kann ich wieder in Mutters Leib? Hallo? Mal ganz ehrlich. Kann ein Mutterleib so groß sein, dass ein erwachsener, alter Mann da wieder hineinschlüpfen kann? So hat er gedacht. So viel so viel Hirn haben wir. Und er war ein Religiöser, er wusste, wovon Gott, wovon Jesus spricht. Er konnte es nicht verstehen. Oder die Frau am Brunnen, wovon spricht Jesus? Lebendiges Wasser. Sie spricht von Wasser. Gib mir, ich brauche Wasser, dann brauche ich nicht mehr zum Brunnen gehen. Und er sagt, du brauchst lebendiges Wasser. Hat sie es begriffen? Am Ende ja. Aber es war ein langer Weg. So sind wir. Wir brauchen Offenbarung. Und was ist das Resultat? Wenn ein Mensch das erkennt, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Dann kommt Vers 14, und das ist ein wunderbarer Vers. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt kommt die alles entscheidende Aussage. Wir sahen seine Herrlichkeit. Was haben wir vorher gesehen? Nichts in Jesus. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird dieser Jesus plötzlich Herrlichkeit. Herrlichkeit. Das ist der Unterschied. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und da, über diesen Vers könnte man jetzt stundenlang predigen. Kann ich leider nicht. Aber ihr könnt selber drüber nachdenken. Wir fangen an zu sehen. Und aus dem Sehen empfangen wir plötzlich. Das steht dann im Vers 16, dann kommen wir das nächste Mal hin. Ich möchte jetzt noch zwei Sachen kurz lesen. Verzeiht mir. Mein Lieblingstext, 2. Korinther 4. Weil der erklärt das, die Bibel erklärt sich selbst. Ich muss das gar nicht selber. Das ist das Schöne. Die erklärt sich selbst. Ich versuche euch das nur nahe zu bringen. 2. Korinther 4, Vers 3 bis 6. Da heißt es, hört genau zu, was passiert. Oder da wird uns das alles erklärt, was ich euch versucht habe in den letzten 20 Minuten zu sagen. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es denen verhüllt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, denen Gott dieser Welt, der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat. Das ist unser Zustand, bevor wir Christen wurden. Sodass ihnen das helle Licht, hier sind wir wieder beim Thema, des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Das ist der Zustand, bevor du gläubig wurdest. Da war nichts. Nichts aufgeleuchtet, nichts gesehen. Keine Herrlichkeit im Evangelium. Die Übersetzung noch mit mir? Alles gut? Chadasho? Chadasho. Okay. Ich komme in Fahrt. Es tut mir leid. Und dann geht's weiter. Wie heißt es da? Die Herrlichkeit des Christus aufleuchtet. Das Evangelium ist die Herrlichkeit des Christus. Welcher Gottes Ebenbild ist. Den verkünden wir nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist und selbst aber als Knechte um Jesu Willen. Und jetzt kommt der zweite Teil. Denn Gott, der Licht gebot, aus der Finsternis hervorzukommen, sind wir wieder bei der Offenbarung Jesu, er hat es auch in unserem Herzen, wer hat es in unserem Herzen aufleuchten lassen? Er, nicht wir. Er, heißt es hier, hat das helle Licht des Evangeliums aufleuchten lassen, um was zu sehen, damit wir erleuchtet werden, sind wir wieder beim Begriff, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jesus wird zu Gott. In dem Moment, wo dein Herz erleuchtet wird, du erkennst, wer er ist und warum er auf diese Welt kam. Das ist das Evangelium. Und wenn das geschieht, dann bist du von neuem geboren. Jesus wird für dich alles. Haben wir vorhin im Lied gesungen. Alles Herr bist du für mich. Das ist der Unterschied. Vorher war Jesus gar nichts für mich. Und jetzt wird er alles für mich. Und ich schließe jetzt mit einem Bild. Und damit bin ich wirklich am Ende. Matthäus 16. Ein praktisches Beispiel, wie das jetzt vonstatten geht. Matthäus 16. Meine Mutter hat mir ein Buch gegeben, da habe ich das her, dieses Beispiel. Ich finde das sehr gut. Es ist bezogen auf die Gemeinde, aber ich glaube, es bringt den Punkt gut rüber. In Vers 13, da sagt Jesus, als aber Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi, ist heute eine wunderschöne Gegend, war ich jetzt vor kurzem, gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Also Jesus stellt den Jüngern eine Frage, was denken die Leute über mich? Und jetzt kommen die Antworten. Sie sprachen, etliche Johannes der Täufer, einige Elia, andere Jeremia, einer der Propheten. Reicht das aus, um gerettet zu werden? Nein. Moslems glauben auch, dass Jesus ein großer Prophet war. Sind sie deswegen gerettet? Nein. Und jetzt wird es ganz speziell, persönlich, und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, Christsein kann man nicht, Evangelium kann man nicht in der Gruppe annehmen, sondern es ist etwas ganz Persönliches. Und jetzt sagt Jesus, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und jetzt konzentriert sich also so ein Mann, nämlich Simon Petrus. Und jetzt schaut mal, was passiert. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ist er da selber drauf gekommen? Hat er plötzlich einen Geistesblitz gehabt? Oh, ich weiß, wer du bist. Ein paar Verse weiter sagt Jesus, Satan, weiche von mir. Zu Simon Petrus. Also, ne? So viel zu seiner Erkenntnis. Jetzt kommt das alles Entscheidende. Wir haben hier die Konfrontation, wir haben hier das Bekenntnis und dann heißt es weiter, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn, jetzt sind wir wieder bei Vers 12 und 13, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ist das voll eine Punktlandung auf unserem Text? Aber hallo, eine volle Punktlandung. Genau das ist es. Ja? Er ist nicht selber drauf gekommen, sondern Gott hat es ihm offenbart. Er hat ihm die Augen geöffnet. Er hat ihm gezeigt, wer Jesus ist mit all seinen Schwächen, die er hatte. Und darum, das ist das Evangelium. Das ist, wenn ein Mensch vom Tod zum Leben kommt. Er braucht diese Offenbarung. Und die Frage ist, hast du sie schon erlebt? Habe ich sie erlebt? Und wenn ja, leben wir darin? Sehen wir, wenn wir in das Wort Gottes gehen, die Herrlichkeit Jesu im Angesicht Gottes? Ja? Wie siehst du Jesus heute? Das ist die alles entscheidende Frage. Daran kannst du messen, ob du ein Kind Gottes bist oder noch Jesus brauchst. Und ich wünsche mir, dass wir alles, dass wir dahin kommen zu dem Punkt, wo wir ganz in unserem Herzen sagen können, ja, Jesus ist für mich alles. In all unserer Schwachheit, mit all unseren Fehlern, mit all unserem Versagen. Aber dass wir das mit Ja beantworten können und sagen können, Jesus ist die Herrlichkeit für mich. Er ist mein Eckstein geworden. Dann darfst du wissen, dass du, nicht weil ich dir das sage, sondern weil das Wort Gottes dir das sagt, dass du vom Tod zum Leben gekommen bist, dass du ewiges Leben hast und dass dir das niemand rauben kann, weil er dich in seiner Hand hält. Lass uns noch beten. Vater, wir beugen uns vor dir. Wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Und dass dein Sohn das wahre Licht ist. Ja, es gibt so viele Irrlichter, so viele Lichter auf dieser Welt, die alle sagen, sie haben die Antwort. Aber Herr, wir dürfen wissen aus Gnade, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Dass es nur einen Weg gibt zum Leben. Und wir wollen dich dafür preisen. Wir wollen dir danken für dein Wort, dass es so klar ist, so offen, so ehrlich ist. Uns die Wahrheit vor Augen malt in deinem Sohn. Dein Sohn ist voller Gnade und Wahrheit. Das ist für uns zu groß. Da kommen wir nicht selber drauf. Wir brauchen dich. Wir brauchen immer wieder Offenbarung. Auch wenn wir in dein Wort gehen, Herr. Wenn du uns dein Wort nicht öffnest, wir können nichts sehen. Wollen dich bitten immer wieder, Herr, dass du uns zu dir ziehst, dass du uns nahe bei dir hältst und dass du uns immer wieder neu bewegst, auch in deinem Wort und durch deinen Geist. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.